gerade in einer Predigtreihe über die verschiedenen Namen Gottes, mit denen Gott sich in der Bibel uns offenbart. Ich finde das eine sehr coole Predigtreihe, weil die meisten von uns und auch die meisten anderen Menschen haben irgendwie so eine Vorstellung davon, wer Gott ist und wie Gott ist. Nun ist Gott sehr viel größer als alles, was wir uns irgendwie vorstellen können. Deswegen passt es nicht ganz immer in unsere Vorstellungen rein, aber wir können uns Gott auf so verschiedene Arten und Weisen nähern und so immer mehr von ihm erfahren. Und deswegen finde ich diese Predigtreihe über die Namen Gottes so spannend, weil wir da uns angucken, wie sich Gott uns offenbart, wie Gott sich uns mit seinem Namen offenbart. Namen sind was extrem Wichtiges, weil Namen geben uns irgendwie Identität. Die definieren zum Teil, wer wir sind. Und das galt früher, so zu biblischen Zeiten, vielleicht noch ein bisschen mehr, als es heute der Fall ist. Früher war häufig in einem Namen so eine Art Prophetie, also eine Vorhersage über diese Person, die den Namen getragen hat, mit drin. Also eine Vorhersage darüber, wie diese Person ist oder was diese Person in Zukunft machen wird. Also Name war extrem wichtig, weil der hat sehr, sehr viel über dich gesagt. Wir sehen zum Beispiel ein paar Mal in der Bibel, dass Gott einem Menschen einen neuen Namen gibt. Wir sehen das bei Abraham, wir sehen das bei Jakob, wir sehen das bei Petrus, bei Paulus. Und wir haben vorhin, hat der Marc eine Stelle aus Philipper vorgelesen, wo es heißt, dass Jesus einen Namen bekommen hat, der über allen anderen Namen ist. Also wir sehen, Namen sind sehr, sehr wichtig und Gott benutzt Namen sehr gezielt, um etwas über jemanden auszusagen. Gerade deswegen ist es so spannend, wenn wir uns angucken, welche Namen benutzt Gott eigentlich in seinem Wort für sich selbst. Mit einem Namen, den Gott sich gibt, da offenbart er, wer er ist, so seine Charaktereigenschaften und ein bisschen auch, was er in der Zukunft tun wird. Genauso wie das bei Namen, die diese Prophetien haben, zu biblischen Zeiten häufig war. Und der Name, den wir uns heute angucken wollen, ist der Name Jahwe Jireh. Ich spreche das einfach mal so deutsch aus, wie das ein Deutscher aussprechen würde. Sicherlich macht man es eigentlich anders. Und das bedeutet so viel wie, der Herr wird ersehen oder der Herr wird sehen, der Herr wird vorsehen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Haustier, von mir aus irgendwie ein Hund. Und ihr bittet mich darum, dass ich nach eurem Tier sehe, während ihr im Urlaub seid. Ihr seid sicherlich nicht damit zufrieden, dass ich so alle 2 Tage mal bei euch zu Hause vorbeikomme, mir euren Hund anguckt, wie er da so rumliegt und irgendwann dann nicht mehr viel macht. Also ich sehe zwar irgendwie nach dem Hund, aber das ist nicht das, was ihr meint. Was ihr meint ist, schau dir die Bedürfnisse von diesem Tier an. Weiß nicht nur darüber Bescheid, was die Bedürfnisse sind, sondern tu auch etwas, um diesen Bedürfnissen irgendwie gerecht zu werden. Also schau mal nach, heißt so viel wie versorge die Bedürfnisse davon. Und ich glaube, genauso müssen wir auch den Namen verstehen. Gott wird ersehen, Gott wird vorsehen. Deswegen übersetzen wir das häufig mit der Herr, mein Versorger. Jahwe Jireh, Gott ist der Gott, der versorgt, der die Bedürfnisse sieht, aber da nicht aufhört, sondern eben viel weitergeht, sondern die Bedürfnisse auch irgendwo trifft. Wer die Bibel ein bisschen kennt, dem fallen sehr viele verschiedene Beispiele ein, wie Gott versorgt, wie Gott sich als derjenige offenbart, der versorgt. Wir können uns die Geschichte vom Volk Israel angucken, wie Israel durch die Wüste gezogen ist und immer genug zu trinken und zu essen gehabt hat. Oder die Klamotten nicht kaputt gegangen sind. Wir können uns Elia angucken, der von Gott durch Raben versorgt wurde. Oder die Witwe bei Elisa, der das Öl nicht ausgeht. Wir können uns Esther vor dem König angucken oder Daniel in der Löwengrube. Wir können auch ins Neue Testament gehen und sehen, wie Jesus die 4 oder 5.000 Leute speist oder dafür sorgt, dass die Hochzeitsgäste genug Wein haben. Also Gott ist der Gott, der versorgt. Er offenbart sich in ganz vielen Stellen in der Bibel als derjenige, der die Bedürfnisse sieht und den Bedürfnissen nachkommt. Aber interessanterweise ist keine von den Stellen, die ich jetzt genannt habe, eine von den Stellen, wo Gott sich als Jahwe Jireh mit diesem Namen offenbart. Es kommt woanders vor. Und die Geschichte, wo diese Offenbarung, der Herr mein Versorger, wo Gott sich so nennt, vorkommt. Die wollen wir uns heute angucken. Das ist in Abrahams Leben und deswegen wollen wir uns mal Abrahams Leben so ein bisschen im Zeitraffer angucken, damit wir ein bisschen Kontext haben zu der Situation, in der Abraham war, als er das gesagt hat, der Herr, mein Versorger. Die Geschichte geht für uns im Wesentlichen da los, wo Abraham im Alter von 75 Jahren von Gott dazu berufen wird, alles hinter sich zu lassen, auszuziehen aus dem Land seiner Vorväter und was Neues anzufangen, in ein Land zu gehen, das Gott ihm dann so unterwegs zeigen wird. Er wusste gar nicht, wo er genau hinziehen soll. Er bekommt dazu von Gott die Verheißung oder das Versprechen, dass Gott Abraham zu einem großen Volk machen würde, dass er ihn segnen würde und dass er seinen, also Abrahams Namen, groß machen würde. Und dass er Abraham ein Segen sein wird. So ein großes Volk zu haben, viele Nachkommen zu haben, vielleicht genug Tiere, um irgendwie die ganzen Nachkommen zu ernähren, genug Land, um das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten. Das war damals so ein bisschen die Definition davon, ein erfolgreiches Leben zu haben. Das war irgendwie das, was man sich so gewünscht hat. Du hast genug Nachkommen, du hast genug Land, genug Tiere, du hast es geschafft in deinem Leben. Das war so das erfolgreiche Leben und sicherlich auch was, was Abraham sich gewünscht hat. Und das, was Gott ihm irgendwo auch versprochen hat. Also, Abraham bricht auf, zieht los, zieht ein bisschen hier und da durch die Gegend. Es kommt eine Hungersnot. Abraham geht nach Ägypten. Sarah war wohl scheinbar so schön, dass er Angst hatte, dass die Ägypter sie ihm klauen wollen würden. Deswegen sagt er, sie soll sich als seine Schwester ausgeben. Keine Ahnung, was da der langfristige Plan war. Auf jeden Fall geht es ein bisschen nach hinten los und Gott muss eingreifen. Gott muss Abraham und Sarah und alle drumherum aus der Hand der Ägypter befreien. Abraham zieht weiter, trennt sich von seinem Neffen Lot und bekommt von Gott schon wieder das Versprechen, dass er Nachkommen haben wird, die so zahlreich sind wie der Staub auf der Erde. Es passieren ein paar weitere Sachen. Er rettet seinen Neffen Lot vor der Gefangenschaft. Er begegnet dem Priester Melchisedek und schon wieder schließt Gott einen Bund mit ihm und verspricht ihm nochmal, dass er zahlreiche Nachkommen haben wird. Und so vergeht Jahr um Jahr und wir sind schon ein Jahrzehnt später, ein Jahrzehnt nachdem Abraham aus seinem Heimatland ausgezogen ist und es ist immer noch nicht viel passiert. Klar, der ist ein bisschen rumgekommen, hat so dies und das erlebt, aber die Nachkommen, die ihm versprochen wurden, die sind immer noch nicht da. So langsam fängt er sich wahrscheinlich an zu fragen, wie soll das Ganze genau passieren? Ich meine, Gott hat mir das ein paar Mal versprochen, aber ich sehe irgendwie die Früchte von dieser Verheißung noch nicht. Also entscheiden er und Sarah sich dazu, die Sache so ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen. So wie ich es gelesen habe, hat Gott bis dahin ja auch noch nicht versprochen, dass das Kind auch von Sarah kommen würde. Also schnappt er sich die Magd Hagar und zeugt mit der ein Kind auf Sarahs Idee hin. Als Hagar dann schwanger ist, wird Sarah sauer. Die schicken die Hagar in die Wüste. Da begegnet sie einem Engel, kommt wieder zurück und gebiert dann Ismael. Also jetzt hat Abraham irgendwie ein Nachkommen, aber das Problem war, das war jetzt nicht der Nachkomme, den Gott verheißen hat. Nicht der Nachkomme, aus dem dieses große Volk am Ende entstehen sollte. Gott hatte einen anderen Plan. Abraham hat es zwar irgendwie selbst in die Hand genommen, aber es hat nicht richtig funktioniert. Es war nicht das Kind der Verheißung. Nun gut, Gott schließt einen weiteren Bund mit Abraham, verspricht ihm wieder Nachkommen. Dann begegnet er ihm in Gestalt von drei Männern und die drücken diesmal klarer aus, dass tatsächlich Sarah und er ein Kind haben werden, das dann diese Verheißung auf sich trägt. Und Sarah kann darüber nur noch lachen, weil die beiden eigentlich schon ziemlich alt sind, das eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Zwischendurch entschließt sich dann Gott noch, Sodom und Gomorra zu zerstören. Abraham verhandelt mit Gott über Lot und Sodom. Ihr kennt die Geschichte. Abraham zieht weiter, gibt schon wieder Sarah als seine Schwester aus, weil er wieder Angst hat, dass man sie ihm wegschnappen würde, indem man ihn umbringt. Also muss Gott schon wieder eingreifen, die beiden und alle, die dazugehören, aus ihrer misslichen Lage befreien. So, das geht jetzt Jahr für Jahr so weiter. Abraham zieht durch die Gegend und es passiert nichts. Wir sind mittlerweile 25 Jahre später. Abraham ist so um die 100 Jahre alt, hat immer noch keine wirklichen Nachkommen. Ismael ist da, aber das ist nicht der Verheißene. Was ist los? Es dauert und dauert und dauert und die Jahre ziehen sich, Abraham wird älter. Klar glaubt er an Gott und er lebt ja auch Gottes Wirken. Er glaubt irgendwo an die Verheißung, aber was ist los? Passiert nichts. Aber dann endlich, nach diesen 25 Jahren dieser Unsicherheit, dieses durch die Gegend ziehen und nicht wissen, wie soll das Ganze passieren? Was wird mit meinem Leben am Ende passiert sein? Wird Sarah schwanger durch ein Wunder? Und das Kind der Verheißung, das Gott versprochen hat, Isaak, wird geboren. Als Abraham schon 100 Jahre alt ist. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Er hat Abraham nicht vergessen, auch über diese ganze Zeit hinweg. Nach all den Jahren konnte Abraham endlich mit eigenen Augen sehen, wie treu Gott ist. Dass dieses Kind der Verheißung endlich da ist. Das Leben fing an, gut zu werden. Alles wurde einfacher. Ein paar Sachen haben noch gestört. Ismael hat sich wohl irgendwie über Isaak lustig gemacht und generell fand Sarah das nicht so gut, dass Ismael mit Isaak vielleicht erben könnte. Deswegen schicken sie Hagar schon wieder in die Wüste mit ihrem Kind. Da bleibt sie diesmal. Abraham schließt noch einen Friedensvertrag mit dem Herrschern von der Gegend, wo er gerade war. Hat so also auch irgendwie Ruhe vor Kriegen und Konflikten. Und alles kommt irgendwie zusammen. So die Puzzleteile fügen sich endlich. Abraham hat ein gutes Leben. Da, wo er ist, da pflanzt er einen Baum. Das macht man typischerweise auch nur, wenn man vorhat, da irgendwo länger zu bleiben. Also wir können davon ausgehen, dass sich Abraham relativ wohl gefühlt hat, da, wo er war. So vorhat er da zu bleiben. Alles war gut. Er konnte endlich sich hinsetzen und auf sein Leben zurückblicken, mit Freude in die Zukunft blicken und wusste, er hat es geschafft. Das Leben ist gut. Gott hat versorgt. Amen. Jetzt könnte ich an der Stelle das Lobpreisteam nach vorne rufen und wir werden fertig mit der Geschichte. Aber die Geschichte von Abraham, die endet hier noch nicht. Weil den dunkelsten Moment seines Lebens, den hat er noch vor sich. Der Moment, der ihm alles abverlangen wird, der ihn persönlich, aber auch in seiner Beziehung zu Gott extrem herausfordern wird. So der Schlüsselmoment in seinem Leben. Das, wo er Gott am meisten ausgeliefert ist. Die größte Herausforderung, der dunkelste Moment, das liegt noch vor ihm. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, weil das auch genau die Situation ist, in der Abraham am Ende sagt, Yahweh Jireh, der Herr mein Versorger. Das bringt uns dann zu dem Bibeltext von heute. Das steht in 1. Mose 22. Ihr dürft gerne mitlesen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen Yahweh Jireh, der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Ganz schön krasse Geschichte. Ich glaube, das ist eine der Begebenheiten in der Bibel, die uns am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Wie konnte Gott so etwas von Abraham verlangen? Warum? Was hat er damit irgendwie bezweckt? Wie konnte Abraham dieser Aufforderung zumindest bis so kurz vor Ende folgen? Und warum sagt Abraham am Ende von dieser Geschichte, der Herr mein Versorger? Warum genau hier? Warum sagt Abraham das nicht an irgendeiner von den anderen Stellen, wo er doch offensichtlich erlebt hat, dass Gott versorgt? Und warum offenbart sich Gott genau hier in der Bibel mit diesem Namen und nicht bei irgendeiner von den anderen 100 Geschichten, die wir in der Bibel haben, wo Gott sehr offensichtlich und direkt versorgt? Nicht alle Fragen dazu können wir heute hier beantworten. Vieles habe ich auch selbst die Antwort noch nicht so ganz gefunden. Aber ich schlage vor, wir gehen die Geschichte nochmal so Schritt für Schritt durch und gucken, ob wir ein paar Antworten finden können und ob wir auch die Frage beantworten können, was das Ganze mit uns zu tun hat und was das Ganze uns sagt. Weil ich glaube, das ist am allerspannendsten bei dieser Geschichte. Also wir gehen zurück zum Anfang. Und es geschah nach diesen Dingen, also nach den Dingen, die ich eben vorhin so im Zeitraffer erzählt habe, nach den ganzen Herausforderungen, nach dem Herumwandern in der Wüste, nach Konflikten, nach Kriegen. Da geht Isaak los, da spricht Gott zu Abraham und dann geht er mit Isaak los. Nach diesen Dingen. Da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was für eine grausame, aber auch irgendwo seltsame Forderung von Gott. Nimm deinen geliebten Sohn, also den Sohn, den ich dir gegeben habe, der dir von mir durch ein Wunder geschenkt wurde, an dem deine ganze Zukunft und Hoffnung hängt. Töte ihn, zerteile ihn und verbrenne die Einzelteile für mich. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die grausamer wären. Nichts passt hier irgendwie ins Bild, weil wir wissen auf der einen Seite, dass Gott sich absolut keine Menschenopfer wünscht. Das haben wir an einigen anderen Stellen in der Bibel. Und dennoch ist hier diese komische Aufforderung an Abraham. Ich frage mich, wie sich Abraham dabei gefühlt hat. Nicht nur, weil das eine ultra grausame Sache ist, von einem Vater zu fordern, sein Kind zu opfern. Auf einer anderen Ebene stelle ich mir diese ganze Situation sehr schwer für Abraham vor. Ich glaube, Abrahams Gottesbild war hier sehr herausgefordert, weil auf der einen Seite hat er Gott als den Liebenden, als den fürsorgenden Gott erlebt, der sich um ihn kümmert, der ihm diesen Nachkommen verschaffen hat, der ihm viel Gutes versprochen hat und wie Abraham auch schon sehen konnte, dass vieles von diesem Guten eingetreten ist. Diese Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat, die hat begonnen, sich zu verwirklichen. Also dieser gute, liebende Gott, den Abraham schon erlebt hat. Sondern auf der anderen Seite gibt es im Alten Testament, in der Bibel, gibt es so ein Prinzip. Und dieses Prinzip besagt, dass alle Erstgeburt Gott gehört. Also alles, was als erstes geboren ist von Menschen und von Tieren, das gehört irgendwo Gott. Schon Abel hat lange vor Abraham Gott die Erstgeburt seiner Tiere geopfert. Und in 2. Mose 13, da lesen wir kurz vor dem Auszug aus Ägypten, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Natürlich hat das nie bedeutet, dass die Kinder geopfert wurden, das auf keinen Fall, sie wurden ausgelöst, etwas wurde an ihrer Stelle geopfert, aber dieses Prinzip, dass alles Erstgeborene Gott gehört, das galt damals schon, das war sicherlich auch Abraham bewusst. Ismael war zwar irgendwie zuerst geboren, aber Ismael war nicht das Kind der Verheißung. Deswegen ist auch hier davon die Rede, dass nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Also auf eine gewisse Art und Weise war Isaak eben dieser Erstgeborene, dieses von Gott gegebene Geschenk, was eigentlich immer noch irgendwie Gott gehört. Also auf eine gewisse Art und Weise hatte Gott einen Anspruch auf Isaak. Und hier erlebt Abraham nur diese beiden Seiten von Gott. Auf der einen Seite diesen liebenden, fürsorgenden Gott und auf der anderen Seite den gerechten Gott, der den Anspruch, den er irgendwie hat, einfordert. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, können wir hier so ein bisschen sehen, sind eine von den Sachen, die Abraham wahrscheinlich sehr, sehr große Schwierigkeiten bereitet haben bei dieser Geschichte hier. Weil Abraham eben beides wusste, beides erlebt hat und dass beides nicht so richtig zusammenpasst. Er kriegt das nicht richtig zusammen, so wie wir auch häufig das nicht richtig zusammenbekommen, diese beiden Aspekte, diese beiden Eigenschaften von Gott. Abraham weiß nicht, wie das beides zusammenpasst, diese Liebe und diese Gerechtigkeit, als er loszieht. Er vertraut Gott, dass es schon irgendwie passt, deswegen schafft er es, loszugehen. Und zum Glück wissen wir schon, wie die Geschichte ausgeht, deswegen ist es für uns sehr viel einfacher zu lesen. Aber Abraham damals, der muss in diesen beiden Konflikten drin gewesen sein. Auf der einen Seite natürlich die Liebe zu seinem Sohn und dieses grausame Opfer, auf der anderen Seite die Liebe zu Gott und das Gehorsam, das Gott einfordert. Also was ist diese Prüfung, von der hier die Rede ist? Musste Gott Abraham testen, damit Gott weiß, dass Abraham treu ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott kannte Abraham durch und durch. Er wusste genau, ob er gehorsam ist oder nicht. Weil in letzter Konsequenz ist der Glaube, den Abraham hat, ja auch ein Geschenk von Gott, das Gott ihm gegeben hat. Ohnehin weiß Gott die Absichten unserer Herzen. Wir lesen in 1. Mose 6, das ist kurz vor der Sintflut und vor der Arche. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also Gott hat das Sinn der Herzen gesehen. Gott wusste genau, was die Absichten von den Menschen sind, ob sie gehorsam sind oder nicht. Nicht nur die Taten, sondern auch die Absichten hat er gesehen. Also Gott musste Abrahams Glauben nicht prüfen im Sinne von, Gott muss mal rausfinden, was es damit auf sich hat, ob Abraham jetzt wirklich Glauben hat oder nicht. Der Glaube war eh ein Geschenk von Gott. Ich glaube, diese Prüfung, die Gott hier macht, dient dazu, den Glauben von Abraham zu stärken und diesen Glauben sichtbar zu machen. Weil das Wort, das hier mit prüfen und manchmal mit testen übersetzt wird, das kann man auch mit beweisen übersetzen. Also diese Prüfung besteht nicht unbedingt darin, dass Gott etwas über den Glauben von Abraham erfährt, sondern dass Abrahams Glaube, welcher ja letztlich durch und von Gott kommt, nach außen hin sichtbar wird. Also sichtbar für wen? Zum einen vielleicht für Abraham, wobei Abraham wahrscheinlich selbst relativ gut noch über seinen eigenen Glauben Bescheid wusste. Dann an zweiter Stelle für Isaak, der viel von dem Glauben seines Vaters eben gerade durch diese Begebenheit erfahren konnte. Und nicht zuletzt auch für uns, die wir heute diese Geschichte lesen und uns damit auseinandersetzen, was das für uns bedeutet. Fangen wir mit Isaak an. Er war das verheißene Kind. Er wusste wahrscheinlich, dass die Verheißungen, die Gott auf Abrahams Leben gelegt hat, sich in ihm erfüllen sollte. Dass der Erfolg des Lebens seines Vaters irgendwo an ihm hing. Ja, und durch Abrahams Opferbereitschaft hat Isaak gesehen, dass für Abraham zu jeder Zeit Gott an erster Stelle war. Nicht seine Familie oder seine Träume, seine Wünsche, nicht diese Verheißung, die er auf seinem Leben hatte, sondern immer noch Gott. Ich glaube, in diesem Moment hat Isaak sehr viel von dem Glauben seines Vaters gelernt. Ist selbst immens im Glauben gewachsen dadurch, so komisch diese Geschichte für uns auch erscheinen mag. Ich weiß nicht, wieso eure Vorstellungen davon sind, aber ich bin aufgewachsen, als ich die Geschichte so im Kindergottesdienst oder im Rallye-Unterricht gehört habe, mit der Vorstellung, dass Isaak so vielleicht 5 Jahre ist, vielleicht 10 Jahre, irgendwie so ein kleiner Junge, der halt mit seinem Papa loszieht und am Ende fast gestorben wäre. Aber ich glaube, diese Vorstellung ist eher unwahrscheinlich, dass Isaak noch so jung war, als es sich das ergeben hat. Wahrscheinlicher kann man annehmen, dass Isaak so zwischen 17 und 37 Jahre alt war, als das passiert ist. Dieses Wort, was hier benutzt wird für den Jungen, für den Knaben, wie das manchmal übersetzt wird, ist das gleiche Wort, was dann später für die Knechte benutzt wird, die mit Abraham losgezogen sind. Also die Vorstellung komisch, dass Abraham mit einer Armee an Kindern loszieht, die dann hinter ihm herrennen und die ganze Zeit Vater Abraham hat viele Kinder singen und die so losziehen. Also ich glaube zumindest, dass die Knechte waren schon älter. Dieses Wort, das kann für Kinder, aber auch für schon etwas ältere junge Erwachsene oder so stehen. In den Erzählungen der jüdischen Tradition ist Isaak eigentlich immer älter als 20, in der Regel älter als 30. Und ein weiterer Punkt ist, dass Isaak letztendlich das Holz selbst auf den Berg hochgetragen hat. Ich glaube, so ein 5-jähriger Junge kriegt das nicht hin, genug Holz, um einen kompletten Menschen zu verbrennen, einen Berg hochzutragen. In jedem Fall glaube ich, dass Isaak schon rein physisch irgendwie stärker war als Abraham. Dass er irgendwie kräftiger war. Abraham war schon 100 Jahre alt. Gut, Leute sind früher ein bisschen langsamer gealtert, aber trotzdem wurde er von seiner Frau schon als alter Mann bezeichnet. Also diese Vorstellung, dass Abraham Isaak opfern konnte ohne Isaaks Einverständnis, stelle ich mir sehr schwer vor. Ich glaube, das lief dann eher so, dass diese Unterhaltung, die dann so in letzter Minute noch zwischen Isaak und Abraham geführt wurde, ungefähr so lief, dass Isaak sagt, hey, ich sehe deinen Glauben, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich sehe den Glauben, den du an Gott hast. Ich sehe, wie viel dir an mir liegt und wie viel dir an Gott liegt und dass du Gott an erste Stelle machst. Und deswegen bin ich bereit, dieses Opfer zu sein. Isaak war kein kleines, naives Kind mehr. Isaak war bereit dazu, weil er eben den Glauben von seinem Vater gesehen hat. Dieser Glaube hat sich da bewiesen. Und zum anderen wird der Glaube, den Abraham hat, auch für uns heute sichtbar. Dieser feste Glaube darauf, dass Gott weiß, was er tut. Wir lesen in Hebräer 11, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also es gibt uns ein bisschen Verständnis dafür, wie Abraham losziehen konnte, und die ersten Schritte einleiten konnte, seinen Sohn zu opfern. Er glaubte fest an Gottes Verheißung, an das, was Gott ihm versprochen hatte. Und es war so fest, dass er selbst geglaubt hat, dass, okay, wenn die Verheißung auf Isaak liegt, dann kann er ihn auch wieder von den Toten zum Leben erwecken. Was für ein krasser Glaube und was für ein Vorbild wir uns daran nehmen können, an diesem Glauben. So, weiterhin heißt es, dass Abraham früh am Morgen loszog. Er sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Wir lesen, dass er früh am Morgen, so direkt nachdem Gott ihm diesen Befehl gegeben hat, losgeht. Das ist der gleiche Abraham, der mit Gott ganz cool darüber verhandelt hat, wie viele Leute denn jetzt in Sodom sein müssen, damit die Stadt gerettet wird. Diese 50, 45, 40 und so weiter. Das ist der gleiche Abraham. Und hier nichts, gar nichts. Er zieht einfach los. Da muss Abraham Gottes Stimme schon sehr deutlich gehört haben und schon echt festen Glauben gehabt haben, dass er hier ohne zu diskutieren, ohne zu verhandeln, einfach losziehen kann. Was für ein krasses Vertrauen auf Gott. Es geht weiter. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Ich glaube, dass Abraham hier sagt, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren, war eher prophetisch, ohne dass Abraham selbst viel verstanden hat von dem, was er da sagt, dass er tatsächlich direkt wieder den Berg runterkommen wird. Klar hat Abraham irgendwie geglaubt, dass sich diese Verheißung noch erfüllen wird, aber wie genau, wusste er nicht. Für Abraham war dieses Opfer eine Tat der Anbetung. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Das ist die einzige Unterhaltung, die wir zwischen Abraham und Isaak überliefert haben. Isaak merkt, dass alles für das Opfer irgendwie da ist, außer das Opfer an sich. Auf die Frage, wo das Schaf, das geopfert werden soll, denn nun sei, da antwortet Abraham ganz kryptisch, dass Gott sich das Schaf schon irgendwie ersehen wird, dass Gott das Schaf schon irgendwie versorgen wird. Auch hier wird wieder deutlich, dass Abraham glaubt, dass sich Gott um alles kümmern wird. Aber Abraham ist trotzdem bereit, bis zur äußersten Konsequenz zu gehen und Gott über den Tod hinaus zu vertrauen. Und die Geschichte geht weiter zu dem wahrscheinlich längsten Augenblick in Abrahams Leben. Das ist so der Moment, wenn da Zuschauer gewesen wären, hätten sie alle die Luft angehalten. Die Zeit vergeht langsamer und langsamer. Ja, Minuten werden zu Sekunden, bis die Zeit fast stehen bleibt. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Diese Spannung hier, die steigert sich bis ins Unermessliche. Isaak liegt schon auf dem Altar. Abraham hat das Messer schon in der Hand gehoben. Wird er oder wird er nicht? Und dann, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. So in letzter Sekunde greift Gott hier wieder ein. Spät, ziemlich spät, sehr viel später, als Abraham das lieb gewesen wäre. Aber nicht zu spät. Abraham soll Isaak verschonen. Was für eine unglaubliche Erleichterung Abraham in diesem Moment gespürt haben muss. Und natürlich auch Isaak. Diese schrecklichste Minute, die er je erlebt hat, genau in dem Moment kommt Gott. Aber eine Sache ist hier entscheidend. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Weil dieses Opfer, das Gott von Abraham verlangt hat, das ist immer noch irgendwo offen. Das ist nicht abgesagt, dadurch, dass Isaak nicht sterben soll. Abraham ist Gott auf eine gewisse Art und Weise immer noch ein Opfer schuldig. Gottes Gerechtigkeit, dieser Anspruch auf den Erstgeborenen, der ist nicht dadurch außer Kraft gesetzt, dass Gott liebend ist, dass Gott gnädig ist. Aber Gott findet eben hier einen Weg, der sowohl die Gnade als auch die Gerechtigkeit von Gott verbindet. Und wir lesen, und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, Jahwe Jireh, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Der Herr ist mein Versorger, Jahwe Jireh. Gott selbst versorgt Abraham mit einem Opfer. Ein Widder, also ein Schaf, wird anstelle seines Sohnes geopfert. Schon wieder ein Geschenk Gottes. Gott versorgt Abraham hier auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen, so diese unterste Ebene, das Fundament, ist, dass Gott Abraham mit einem Opfer versorgt. Ja, dieses Opfer kann immer noch stattfinden. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe finden auf dieser Ebene irgendwo zusammen. Durch das Opfer, was Abraham Gott jetzt bringen kann, auch wenn es ein Geschenk von Gott ist, kann die Beziehung zwischen Abraham und Gott intakt bleiben. Und zum anderen, die zweite Ebene, gelten so auch weiterhin Gottes Verheißungen. Ja, durch diese Verschonung von Isaak kann diese Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat, weiterhin sich erfüllen, dass Abraham eben durch Isaak zahlreiche Nachkommen bekommen wird, dass er zu einer großen Nation werden wird. Ja, auch nach diesem Schrecken, nach dieser Begegnung mit dem liebenden und dem gerechten Gott, ist Gott immer noch treu und steht zu diesem Versprechen, das er Abraham gemacht hat. Abraham wird von Gott immer noch reich gesegnet werden. Und alles basiert irgendwie auf diesem Opfer, das die Beziehung zwischen Gott und Abraham rettet. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Auch wir, du, ich, wir alle sind Gott irgendwo etwas schuldig. Durch unsere Verfehlungen, durch unsere Fehler, durch unsere Sünde, durch Sachen, die wir in unserem Leben haben, die nicht so sind, wie Gott sich das für unser Leben vorgestellt hat, sind wir Gott etwas schuldig. Wir haben uns verschuldet. Diese Schuld ist so groß, dass wir sie gar nicht mehr begleichen könnten. Dafür hätten wir eigentlich den Tod verdient. Was wir verdient hätten, wäre wahrscheinlich ähnlich grausig gewesen, wie das, was Isaak hier drohte. Aber auch bei uns hat Gott eingegriffen und uns ein Opfer an unserer Stelle ersehen oder uns damit versorgt. Der Widder damals bei Abraham war kein geeignetes Opfer, um unsere Schulden zu tragen. Dafür hat es ein viel größeres Opfer gebraucht. Gott selbst hat uns mit einem hinreichenden Opfer versorgt, durch seinen eigenen Sohn, der für uns an unserer Stelle gestorben ist. Als Jesus seinen Dienst auf dieser Welt angefangen hat, hat er sich taufen lassen. Und Johannes der Täufer, als er Jesus zum ersten Mal sieht, sagt er in Johannes 1,29, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser riesige Spannungsbogen, der sich die Bibel zieht, der schließt sich hier ein bisschen. Isaak fragt aber, wo ist das Lamm? Und hier gibt Johannes der Täufer die endgültige Antwort auf diese Frage. Die Frage, die so tief und groß war, dass Isaak das wahrscheinlich gar nicht richtig wusste. Aber Johannes gibt hier die Antwort, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gottes Gedanken sind gute Gedanken für uns Menschen. Ja, an Isaaks Stelle tritt ein Lamm, an unsere Stelle tritt Jesus Christus, der für uns geopfert wurde. Und Jesus sagt über sich selbst in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Gott weiß genau, was wir brauchen. Und durch Jesus können wir eben genau das empfangen, was wir mehr als alles andere brauchen, nämlich die Rettung vor unserer Schuld. Dass jemand für uns einspringt und für uns das Opfer ist, damit wir selbst nicht sterben müssen. Die Parallelen zwischen dieser Geschichte mit Abraham und Isaak und dem Leben und dem Tod von Jesus am Kreuz sind unmissverständlich klar. Isaak und Jesus sind beide durch ein Wunder geboren. Isaak war der einzige verbleibende Sohn von Abraham und Jesus der einzige Sohn Gottes. Isaak hat das Holz für das Feuer den Berg hochgetragen und Jesus hat das Kreuz auf Golgatha getragen. Die Gegend, in der Isaak fast geopfert wurde, Moria, steht nicht nur dafür, das ist höchstwahrscheinlich genau die gleiche Gegend wie das spätere Jerusalem, wahrscheinlich der Tempelberg. Auf jeden Fall klingen die beiden Worte sehr ähnlich. Also Moria, da wo Isaak war, und der Tempelberg später. Also dieser Bezug von dem Opferort Isaaks und die nächste Nähe von dem, wo Jesus am Ende gestorben ist, ist eindeutig klar. Beide waren gehorsam bis fast in den Tod, fast in dem einen Fall. Und in Hebräer 11 haben wir vorhin gelesen, dass Isaak so gut wie von den Toten auferstanden ist, weil er schon so gut wie tot war. Und Jesus hat tatsächlich nicht nur im Gleichnis den Tod besiegt und ist wieder auferstanden. Und deswegen wird Gott hier an dieser Stelle bei Abraham und Isaak als der Herr, der versorgt, oder der Herr, mein Versorger, bezeichnet. Ja, wir haben sehr viele Beispiele davon, wie vorhin gesagt, wo Gott versorgt. Aber genau diese Begebenheit ist der Moment, wo Gott sich offenbart als Jahwe, Jiri, der Herr, mein Versorger. Weil eben dadurch deutlich wird, dass Gott uns in erster Linie dadurch versorgt, dass Jesus als Opfer an unserer Stelle gestorben ist. Gott ist liebend, Gott ist gerecht. Und durch seine große Gnade hat er einen Weg gefunden, diese beiden Sachen zusammenzubringen am Kreuz, an dem Jesus hing. Wir, die wir eigentlich selbst hätten sterben müssen für die Schuld, die wir auf uns geladen haben, wir können dem Tod auch so in letzter Sekunde entrinnen durch Jesus Opfer. Und wenn wir diese eine erste Ebene verstanden haben, dann können wir uns der zweiten Ebene zuwenden, Gottes weitere Versprechungen. Diese ganzen praktischen Sachen, die euch vielleicht direkt einfallen, wenn ihr daran denkt, dass Gott euch versorgt oder versorgen kann. Ja, weil wir diese erste Ebene haben, das heißt nicht, dass Gottes weitere Versprechen nicht gelten. Wir lesen in Matthäus 6, 33, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott ist gut, Gott ist treu. Er möchte euch auf beiden Ebenen versorgen. Aber lasst uns immer die Prioritäten richtig haben dabei. An erster Stelle steht das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Wir feiern heute den ersten Advent und wir erinnern uns daran, wie Jesus eben auf diese Welt gekommen ist, wie er diesen Weg auf den Berg so langsam begonnen hat. Wie er selbst das Holz auf den Berg tragen musste. Wie er selbst, also wie Gott selbst, durch Jesus dieses Opfer für unsere Sünden, für das, was wir Gott schuldig sind, ersehen haben, also versorgt hat. Wenn du das noch nicht erlebt hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, gleich noch mit jemandem drüber zu reden. Wir haben die 6 Leute, die vorhin aufgestanden sind, die stehen wieder hinten oder an der Seite. Ihr könnt gerne mit denen drüber reden, weitere Fragen darüber stellen, was es bedeutet, dass Gott versorgt, dass Gott ein Opfer versorgt hat. Und ihr könnt für euch beten lassen. Oder wenn ihr Schwierigkeiten habt, diese beiden Aspekte von Gott, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit zusammenzubringen, auch dann könnt ihr gerne für euch beten lassen, mit jemandem drüber reden. Oder wenn du auf dieser zweiten Ebene Gottes Versorgung brauchst, also diese praktischen Sachen, wenn du irgendwo einen konkreten Bedarf hast, auch dann rede mit jemandem drüber und lass für dich beten. Die Lobpreisband darf schon mal gerne wieder nach vorne kommen. Und ich bete noch kurz. Gott, ich danke dir, dass du der Gott bist, der versorgt, dass wir darauf vertrauen können, dass du versorgst. Ich danke dir, dass du ein Opfer an unserer Stelle gebracht hast. Dass wir durch das Opfer deines Sohnes am Kreuz wieder Zugang zu dir haben, dass unsere Beziehung dadurch wieder zu dir intakt ist. Ich danke dir, dass wir darüber hinaus vertrauen können, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, der treu ist, der zu seinen Versprechen und Verheißungen steht, der uns versorgen kann mit allem, was wir brauchen. Gib du uns den Glauben, hilf du uns, dass wir uns an Abraham und seinem Glauben, den Glauben, den er von dir bekommen hat, immer wieder neu im Beispiel nehmen können. Begegne du uns und zeig uns, dass du wahrhaftig der Gott bist, der versorgt. In deinem Namen. Amen.